Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Kolumbien. Das Land hat es geschafft, dass man bei seinem Namen wieder an Dschungelstädte, Karibik und Anden denkt, statt an Drogenbarone. Die Entdeckung Südamerikas. Ein Text von Andreas Albers aus dem Mai-Heft von Geo Saison. Es liest Matthias Unger.
Früher nannten sie ihn Bärchen. Früher, als die kolumbianische Regierung auf seinen Kopf 10 Millionen Dollar ausgesetzt hatte. Roberto Escobar empfängt seine Besucher mit misstrauischem Blick und festem Händedruck. Ein kleiner Mann mit schmalen Schultern. »Wollen Sie Kaffee?«, fragt er und kippt Instantpulver in einen Pappbecher. Escobars Bruder hieß Pablo und war der größte Drogenhändler der Geschichte. Der siebtreichste Mann der Welt, 25 Milliarden Dollar schwer laut Forbes-Liste. Roberto war sein Buchhalter. Pablo starb am 2. Dezember 1993 in Medellin. Er wurde erschossen. Da steckte Roberto schon im Gefängnis, verurteilt zu 14 Jahren. Heute ist er 67 und verdient sein Geld mit Touristen. »Sehen Sie das Einschussloch?«, fragt er und deutet auf die Scheibe im Wohnzimmerfenster. »Und noch ein Loch neben der Eingangstür. Da haben Sie vor ein paar Jahren versucht, mich zu entführen. Ich bin gerade noch davongekommen.« Es waren Leute, die glaubten, dass er hier das verschwundene Vermögen seines Bruders versteckt. Aber ich schwöre, hier ist nichts. Als ich meiner Mutter erzählte, ich würde nach Kolumbien reisen, sagte sie, »Junge, da ist es doch gefährlich.« Sie hatte die Bilder von Guerillakämpfern im Kopf, die Ausländer entführten. Und kannte natürlich die blutigen Geschichten um Pablo Escobar. Kurz vorm Abflug schickte sie mir aber beruhigt eine E-Mail mit dem aktuellen Sicherheitshinweis des Auswärtigen Amts. Die Sicherheitslage in Kolumbien, steht da, hat sich seit 2002 kontinuierlich verbessert. Was könnte ein besserer Beweis sein als die Tatsache, dass das Haus des schlimmsten Drogenbarons aller Zeiten heute ein Museum ist? Ein weißer Bungalow hinter einem Stahltor in den Bergen über Medellin. Wenige Stunden vor seinem Tod hatte Pablo Escobar hier seinen 44. Geburtstag gefeiert. Es war sein Lieblingsversteck, sagt Roberto, mit allen Raffinessen. Schränke verbergen Geheimtüren. Im Rückteil des Schreibtisches hatte er stets 1 Million Dollar versteckt, raunt er. Mein Bruder besaß nie ein Konto, nur Bargeld. Und Drogen? Nahm er Drogen? Da lacht Escobar. Die einzigen Drogen, die er anrührte, waren Heineken und Aspirin. Für 40.000 Pesos, umgerechnet 14 Euro, kann man Escobars Haus besuchen. Zweimal täglich rollen Kleinbusse an, meistens mit Ausländern. Kolumbianer kommen kaum. Die einen, weil sie es geschmacklos finden. Sie wollen nicht den Bruder eines Verbrechers bezahlen, der ein vollbesetztes Zivilflugzeug sprengen ließ. Die anderen, weil sie Pablo Escobar verehren dafür, dass er den Armen Schulen, Sportplätze und sogar ein Stadtviertel bauen ließ. Sie halten es deshalb für Frevel, ihn zu vermarkten. Eine Woche zuvor sitze ich auf dem Gipfel des 3.152 Meter hohen Montserrat, des Hausbergs von Bogotá. Vor mir die Kulisse der kolumbianischen Hauptstadt. Rund 7,8 Millionen Menschen leben hier. Steil ragen die Glaspaläste des Bankenviertels in den Himmel. Dazwischen erkenne ich kleine Parks. Breite Magistralen schlängeln sich durch die bergige Landschaft. Bogotá ist eine der am höchsten gelegenen Metropolen der Welt. Weil der Äquator nicht weit ist, schwanken die Tagestemperaturen das ganze Jahr um angenehme 20 Grad. Das beste Klima überhaupt, sagen die Bogotaner. Mike Caesar, ein Amerikaner, der vor ein paar Jahren in Bogotá hängen blieb, weil es ihm zu Hause in Kalifornien zu warm und zu langweilig war, veranstaltet Stadttouren auf Mountainbikes. Ein großer, unrasierter Typ mit Schlapphut. Früher war er Journalist und berichtete für die großen New Yorker Tageszeitungen aus Südamerika. Sein Credo, Kolumbien hat Zukunft, die Demokratie ist stabil, die Wirtschaft wächst. Bogotá sei eine derbe Stadt, sagt er. Sehr politisch, hier ist das beste Museum die Straße. Kunstvolle, oft haushohe Graffiti klagen den Staat für seine Sünden an, von Korruption bis zur Vernichtung der Natur durch die Ölkonzerne. Vor dem riesigen Bild eines Nilpferds bleibt Mike stehen. Escobars Erbe, heißt es. Der Drogenbaron habe sich die Tiere aus Afrika für seinen Privatzoo kommen lassen, erklärt Mike. Nach seinem Tod seien sie ausgebrochen und hätten sich prächtig vermehrt. Nun sind sie eine Plage in den Wäldern, um die sich keiner kümmert. Weiter führt die Tour zum inoffiziellen Smaragdmarkt an der Carrera 7. Die Edelsteine gehören neben Öl, Kaffee und Blumen zu den Hauptexportgütern Kolumbiens. Auf dem Markt verkaufen Händler die grünen Splitter in Papierbriefchen. Glücksritter haben sie in der Nähe der Minen in deren Schlamm, in Flüssen und Geröll geschürft. Es ist Sonntag, wie immer autofrei in Bogota. An Kreuzungen spielen Männer Meerschweinchen-Roulette. Man setzt darauf, in welches Spielzeughaus das Tier läuft. Auf der Plaza de Bolívar mit der 1823 vollendeten Kathedrale duftet es nach Maracuja, Papaya und nach Granadillas. Frauen pressen sie zu köstlichen Säften. Es gibt gesalzene Mangosticks und Hormigas colonas, geröstete Ameisen. Knusprig wie Popcorn, schwärmt die Verkäuferin. Abends treffe ich Oliverio. Er sitzt in einer dunklen Kneipe. Das Bier wird in Literflaschen serviert. Oliverio hat langes, glänzendes, schwarzes Haar. Die Gäste beäugen ihn neugierig. Oliverio ist Arhuaco-Indianer. Zwar gehört Kolumbien zu den Ländern mit der größten Anzahl indigener Völker, anerkannt sind 87, doch viele mögen die Großstadt nicht. Oliverio erzählt von seinen Eltern. Die leben weit im Norden, im Küstengebirge der Sierra Nevada, in einer Lehmhütte ohne Strom und Wasser. Er erklärt, dass er mit der Mission auf die Welt gekommen sei, zwischen Urkolumbianern und den Nachfahren der Kolonialherren zu vermitteln. Ich frage ihn, ob sein Volk Wut auf die Weißen empfindet, die schließlich alle Indianervölker aus ihrem Lebensraum vertrieben hätten. Nein, erklärt Oliverio ruhig, ihr seid für uns unwissende kleine Brüder, ihr seid zu materialistisch. Dann beugt er sich vor und legt mir die Hand auf den Arm. Aber eines Tages erkennst du vielleicht deine Mission, dann besteht die Chance, dass du als Arhuaco-Indianer wiedergeboren wirst. Vorerst sehe ich meine Mission hauptsächlich darin, dieses Land zu bereisen und zu ergründen, wie aus dieser einst gefürchteten Destination ein boomendes Touristenziel wurde. Im vergangenen Jahr kamen 2,5 Millionen Urlauber nach Kolumbien. Das sind rund 270.000 mehr als im Jahr davor. Die zweite Station meiner Reise ist Medellin. Schon der Anflug ist ein Erlebnis. Eine Großstadt im Dschungel, ein Kollektivo, das Sammeltaxi, bringt uns ins Zentrum. Schwülwarme Luft weht durchs Fenster. Das Radio spielt Salsa. In Medellin mögen sie die Bogotaner nicht, die seien furchtbar arrogant. Die Bogotaner dagegen behaupten, die Medelliner würden den ganzen Tag quasseln. Wegen Escobar war Medellin lange das Schmuddelkind unter Kolumbiens Metropolen. Gegen diesen Ruf kämpft es seit Jahren an. Heute will Medellin die Stadt der Ordnung sein. Beleg dafür ist Marta, städtische Reiseleiterin, klein, rund, locken und eine Stimme, die einem in die Knochen fährt. Sie wartet bereits kurz vor 8:30 im Hotel. Fotograf Hardy hat verschlafen. Morgen bitte pünktlich, ermahnt sie ihn. Marta ist praktisch pausenlos auf Sendung. Wir erfahren, dass Medellin vom Internationalen Urban Land Institute zur innovativsten Stadt der Welt gekürt wurde und dass sie wegweisend ist in Umweltschutz und Bildung. Marta erklärt den kostenlosen Fahrradverleih und erzählt, wie drakonisch Müllsünder bestraft werden. Der Stolz Medellins aber ist das öffentliche Verkehrsnetz. Die Stadt besitzt die einzige Metro des Landes, etliche Seilbahnen und die längste Rolltreppe der Welt, 348 Meter, quer durch das einstmals berüchtigte Armenviertel Comuna 13, wo früher die Drogenkriege des Medellin-Kartells ausgefochten wurden. Das Viertel ist ein Wildwuchs und verputzter, dicht an dicht gebauter Backsteinhütten. Dazwischen verläuft ein Gewirr aus Stromleitungen. Es wurde in einen Hang gebaut, der so steil ist, dass viele Wege für Autos unbefahrbar sind. Deshalb die Rolltreppe. Marta war nicht glücklich, als wir darauf bestanden, Comuna 13 zu besuchen. Medellin mag heute sicherer geworden sein. Eine Drogenhochburg bleibt es. Wer Kokain sucht, wird überall bei den Kaugummiverkäufern mit ihren Bauchläden fündig. Drogenkartelle gibt es auch noch, nur sind sie kleiner und weniger gewalttätig. Aber sie produzieren immer noch über 300 Tonnen Kokain jedes Jahr, mehr als sonst irgendwo auf der Welt. Nach Medellin, nach Marta und schließlich Roberto Escobar zieht es uns in die Natur dieses sagenhaft schönen Landes. Kolumbien, dreimal so groß wie Deutschland, hat wegen seiner Höhenunterschiede vier Klimazonen, von europäisch kühl bis tropisch feucht. Und es gehört zu den artenreichsten Ländern der Welt. Im Tayrona-Nationalpark weit im Norden leben 56 Spezies, die in anderen Regionen der Welt längst ausgestorben sind. Die erste Spezies, mit der ich Bekanntschaft mache, ist Maulesel Sancho. Struppiges Fell, krumme Beine und ein Ausdruck um die Nüstern, der sagt, mir egal, wer auf mir sitzt. Hier im Nationalpark reicht der Regenwald dicht und triefend bis an die langen weißen Strände. Wellen rollen auf den Sand und brechen an Findlingen, die aus dem Wasser ragen. Baden ist an den meisten Stellen wegen der Strömung zu gefährlich. Doch es gibt Buchten, an denen wir ins Meer können. La Piscina ist eine davon. Das Wasser türkisblau und spiegelglatt. Über einem Riff flitzen Fische in allen Farben, die von Schnorchlern keine Notiz nehmen. Es gibt die Geschichte, dass der Tayrona Park in der Hauptsaison im Dezember schon so überfüllt war, dass die Armee anrücken musste. Doch wir sind Ende Oktober unterwegs und an den meisten Stellen unter uns. Sancho trottet über Felsen, durch enge Schluchten, über den Boden flitzen Landkrabben. Einmal entdecke ich mit Schrecken eine lange braune Schlange, die sich durchs Dickicht windet. Sancho lässt das kalt, er trottet und trottet, bis er an einer Dschungellodge unaufgefordert stehen bleibt und schnauft. Runter jetzt. Unsere Karawane ist am Ziel. In den Cabañas in Arrecife übernachten die Backpacker auf einem Zeltplatz, die zahlungskräftigere Kundschaft in Hütten mit Dächern aus Palmblättern. Beim Essen gibt es jedoch keine Klassenunterschiede. Serviert wird Caldo de Costilla, eine deftige Suppe mit Rindfleisch und Knoblauch, die nach einem Kater wahre Wunder wirken soll. Die Gäste auf der Terrasse des Lodge-Restaurants kennen sich aus in der Wildnis. Ein Franzose erzählt, dass er seit 5 Monaten im Tayrona-Park lebt. Sein Haar ist von der Sonne weiß gebleicht. Mit jedem Schluck werden die Reisegeschichten wilder. Luc aus Belgien erzählt von den Killerbienen, die seine Freundin beim Pinkeln angegriffen hätten. Da fällt Mark aus München sofort der brandgefährliche Penisfisch ein, den die Indianer nicht umsonst so getauft hätten. Gegen 22 Uhr dann Stromausfall. Wie entspannend. Auf dem Bett sehe ich durchs Fenster die Lagerfeuer der Camper, lausche dem Dschungel. Rauschen, Fiepen, Brüllen. Mir fällt die lange braune Schlange wieder ein. Aber auch sie kann mich nicht davon abhalten, in einen tiefen Schlaf zu sinken. Wenn es nach Pedro Rodriguez ginge, dann ist er Ende der Woche Besitzer einer nagelneuen 600er BMW. Nicht, dass ihn das Motorrad interessiert, der Smaragdhändler könnte sich Dutzende leisten. Aber diese Maschine ist der Hauptgewinn im großen Hochseeangelwettbewerb von Cartagena. Man muss nur den Rekord brechen und einen blauen Marlin fangen, der schwerer als 536 Pfund ist, erklärt Rodriguez. Der Weg nach Cartagena führt uns 5 Stunden mit dem Auto die Küste entlang. 5 Stunden mit Blick auf Strände und Meer. Königin der Karibik wird Cartagena genannt. Makellos erhaltene Kolonialbauten. Enge Gassen und Balkone, von denen leuchtende Blumen wuchern. Umgeben von einer 13 Kilometer langen Stadtmauer. Allein deren Bau dauerte fast 200 Jahre. Wir stehen mit einem Glas Champagner an der Kaimauer der größten Marina. Rodriguez trägt weiße Hose und weiße Slipper. Hinter uns liegt die Spotted Dog, eine Yacht mit chromblitzenden Winschen, einem Spezialanglersitz mit Sicherheitsgurt und 6 Hochseeangeln, die für den großen Tag bereits in Stellung gebracht wurden. Cartagena ist Kolumbiens Saint-Tropez, erklärt Rodriguez. Hier treffen sich die ganz Reichen. Hochseeangeln gilt in diesen Kreisen als Volkssport. Heute machen sich die 130 Teilnehmer des Wettbewerbs erst einmal mit Häppchen locker. Ich würde ja lieber im Dschungel von Panama angeln, prahlt einer. Da kannst du richtig dicke Brocken erwischen. Aber das macht meine Frau nicht mit. Die will shoppen gehen. Deshalb Cartagena. Cartagena ist touristisch voll erschlossen. Teure Boutiquen, Bars, 5-Sterne-Hotels, von deren Dachterrassen man die Stadt in alle Himmelsrichtungen überblicken kann. Dazu viel internationaler Jet-Set. Tatiana Santo Domingo, kolumbianische Milliardärstochter und Gattin von Monaco-Spross Andrea Casiraghi, fliegt regelmäßig ein. Wer Cartagena nur von dieser Seite erleben will, kann das problemlos. Nirgends in Kolumbien leben die Gesellschaftsschichten so voneinander getrennt. Das liegt an der Polizei, die sämtliche Touristengebiete sehr effektiv abschottet. Und an Cartagenas Geschichte. Es war einst Hauptumschlagplatz für den Sklavenhandel und ist bis heute eine schwarze Stadt. In Cartagena leben 74% der Einwohner in Armut, erklärt mir der Psychologe Leon Felipe Oliveira. Die Situation ist schlimmer als in Medellin oder Bogota, aber wir gelten als Touristenparadies und deshalb denkt jeder, hier geht's allen wie den Maden im Speck. Oliveira arbeitet für das Kinderhilfsprojekt Colombianitos, kleine Kolumbianer. Als wir ihn besuchen und das Taxi von der Hauptstraße in den Slum Olaya Herrera abbiegt, folgt uns ein Polizeimotorrad. Sicher ist sicher, sagt der Beamte. Wir treffen Oliver auf einem staubigen Fußballplatz. Er ist ein kräftiger Typ mit Kinnbart. Um ihn herum wuseln Jungs und Mädchen in orangefarbenen Trikots. Fußball für den Frieden nennt er seine Initiative. Olivers Team gilt als Talentschmiede. Gerade waren die Scouts von Inter Mailand zu Gast. Olivier zeigt auf einen schwarzen Jungen. Das ist Luis Enrique, 12 Jahre alt. Nächsten Monat fliegt er nach Italien zum Probetraining. Was seine Jungs ausmache, sei aber nicht nur ihr Talent. Talente gibt's in allen lateinamerikanischen Slums, sagt er. Wir bringen ihnen auch noch soziale Kompetenz bei. Bei ihm würden deshalb in jeder Mannschaft Mädchen mitspielen. Und er habe sich auch etwas einfallen lassen, damit sie garantiert an den Ball kommen. Das Quotentor. Pro Spiel müsse mindestens ein Tor von einem Mädchen geschossen werden. Seitdem sehen meine Jungs Frauen mit ganz anderen Augen. Jetzt überlegt Leon Felipe Oliver einen Moment. Ihr Deutschen seid doch so innovativ, was Frauenrechte angeht, sagt er dann. Wie wäre es denn mit dem kolumbianischen Quotentor für die Bundesliga?
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.